Nun, ich denke, Jona hätte diese beiden letzten Lieder, die wir gerade gesungen haben, nicht mitgesungen. Du bist herrlich und gut und ich flieh zum Herrn. Nun, sein Refrain wäre, ich flieh vom Herrn. Das werden wir uns heute ansehen. Nun, was tust du, wenn dir eine Eigenschaft bei jemandem, bei einer Person nicht gefällt? Vielleicht fallen dir jetzt alle möglichen schlechten Angewohnheiten anderer Menschen ein. Vielleicht die deiner Eltern, die dir immer auf den Keks gehen, oder deines Ehepartners, deines Lehrers, deiner Freunde, deiner Geschwister. Nun, was tust du? Zunächst wirst du versuchen, sie zu ändern. Aber was ist, wenn du diese schlechten Eigenschaften nicht ändern kannst oder sie nicht ändern wollen oder sie nicht ändern können? Nun, dann beginnst du sehr wahrscheinlich sehr früh damit, diese schlechten Angewohnheiten einfach zu ignorieren. Und es kann so weit gehen, dass du sie völlig ausblendest, beziehungsweise gar nicht mehr wahrnimmst. Nun, vielleicht ist es dem einen oder anderen entgangen oder aufgefallen, dass ich selbst auch dabei arbeite, gewisse Gewohnheiten abzulegen. Ich versuche von Vers, was ich mein ganzes Leben gesagt habe, zu Vers zu kommen. Und seit einigen Wochen. Und arbeite daran. Kürzlich sagte mir jemand, der mich schon sehr lange kannte, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe es gar nicht gehört. Nun, wahrscheinlich habt ihr es die ganze Zeit gehört. Aber es wurde deutlich, wenn man jemanden lange kennt, dann sind diese komischen Angewohnheiten, die jemand hat, man gewöhnt sich daran, man ignoriert sie, blendet sie aus und sie fallen gar nicht mehr auf. Aber was tust du, wenn dich Gottes Eigenschaften ärgern? Nun, vielleicht denkst du, das wird nie geschehen. Gott ist nur gut. Gott ist ohne Sünde. Es wird nie etwas geben, das mich an Gott ärgert. Nun, ich wage zu intervenieren. Vielleicht ist es dir schon geschehen, dass dich etwas an Gott geärgert hat. Oder es wird noch geschehen. Und es wird vielleicht eine Eigenschaft sein, die dich an Gott ärgert. Und du stößt dich daran, sie gefällt dir nicht. Und du würdest beginnen, bewusst oder unbewusst, beginnst du bald, sie zu ignorieren, diese Eigenschaft, weil du sie nicht magst. Und das ist fatal, denn du darfst Gottes Eigenschaft nicht ignorieren, auch die nicht, die dir nicht passen. Und wenn du es tust, bewusst oder unbewusst, dann begibst du dich in eine Abwärtsfahrt, die nicht gut endet. Nun, wir haben vor 3 Wochen mit einer neuen Serie begonnen, mit dem Buch Jona. Und es ist vermutlich die bekannteste Geschichte des Alten Testaments. Wahrscheinlich sowohl für alle, die Kinderstunde durchlaufen haben, wie für die, die Sonntagsschule gemacht haben. Sowohl bei den Gläubigen, wie sogar die Ungläubigen, die haben zumindest mal von Jona und dem Fisch gehört. Jeder liebt die Geschichte über Jona und den Fisch. Aber die beiden, sowohl der Fisch wie auch Jona, sind nicht die Hauptrollen. Und die Hauptlektion ist auch nicht: Wenn du vor Gott wegläufst, wirst du zum Fischfutter. Nun, Gott macht in diesem Buch sehr viel deutlich. Es geht um sehr viel mehr. Nämlich all das, was er tut, ist sehr vielschichtig. Und zwar wie immer, wenn Gott etwas tut. Er erteilt Jona eine Lektion. Gott erteilt seinem Volk Israel eine Lektion mit diesem Buch. Gott erteilt Ninive eine Lektion mit diesem Buch und Gott erteilt dir und mir eine Lektion mit diesem Buch. Er verfolgt so viele Ziele, so viele verschiedene Aufgaben, die er alle in diesem Buch, auch wenn es nur 4 Kapitel hat, zusammenfasst. Nun, der Titel der Predigt und auch eigentlich des ersten Kapitels ist Auf der Flucht vor Gottes Auftrag. Heute Teil 1, damit werden wir uns beschäftigen. Wir werden uns heute die Verse 1 bis 3 anschauen. Und ich habe über diese Verse den Titel gesetzt, ein Kampf um Gottes Eigenschaften. Nun, vielleicht denkst du nun bei dir selbst, wer ist so dumm, gegen Gottes Eigenschaften zu kämpfen? Nun, wahrscheinlich niemand. Aber es geht nicht darum, ob wir Gottes Eigenschaften verstehen oder nicht. Es geht nicht darum, ob wir Gottes Eigenschaften anerkennen oder nicht. Sondern es geht darum, ob wir Gottes Eigenschaften akzeptieren oder nicht. Es geht darum, ob wir die Eigenschaft Gottes lieben oder nicht. Es geht darum, ob wir Gottes Eigenschaft leben oder nicht leben. Der Kampf, der tobt in unserem Innersten, in deinem Innersten. Und es ist ein Kampf, den Jona kämpfte und kläglich versagte. Lass uns Jona Kapitel 1 aufschlagen und wir lesen die ersten drei Verse. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf und geh nach Ninive, die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Nun, das erste Kapitel ist uns sehr gut im Gedächtnis. Ja, Gott wirft bzw. schleudert einen Wind auf das Meer und das Schiff droht unterzugehen. Und Jona geht und schläft. Und alle rufen ihren Gott an und sie sagen, ruf du deinen Gott an. Und nach einer Weile kommen sie und sagen, lass uns es loswerfen. Warum trifft uns dieses Elend? Es ist nicht normal. Irgendwas ist besonders. Und das Los trifft Jona und sie sagen, sage uns, von welchem Volk kommst du? Welchem Gott dienst du? Sie wussten, dass er vor Gott wegläuft. Was ist dein Gewerbe? Und er sagt, ich glaube an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da bekommen sie es mit der Angst zu tun. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und Jona, er ist so entschlossen, vor dem Herrn wegzufliehen, dass er sagt, werft mich ins Meer. Er will lieber sterben. Nun, und bevor sie das tun, beten sie zu dem lebendigen Gott. Und dann werfen sie ihn ins Meer und wir wissen, was weiter geschah. Nun, wir beginnen mit Vers 1 und 2 und das heißt hier, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Alex hatte in der letzten Predigt über Jona vor 3 Wochen erwähnt, dass Jona noch einmal erwähnt wird, und zwar in 2. Könige 14, Vers 25. Und aus diesem Grund wissen wir, dass Jona gebürtig aus Gad Hefer kommt. Das ist in Galiläa. Ihr könnt es da oben sehen. Es ist ziemlich genau in der Mitte zwischen dem See Genezareth und dem Mittelmeer, mitten in Galiläa. Nun, vielleicht erinnert ihr euch an die Aussage der Pharisäer aus Johannes 7, Vers 52, dass kein Prophet aus Galiläa stammt, richtig? Nun, das war nicht korrekt. Jona stammte aus Galiläa, aber sie liebten Jona nicht und sie mochten auch sein Buch nicht. Deswegen sollte dort niemand herstammen. Nun, 2. Könige 14, Vers 25 lässt uns auch wissen, in welcher Zeit Jona gedient hat. Er lebte in der Zeit des Königs Jerobeam II. Im Nordreich. Nun, ganz grob über den Daumen gepeilt, könnt ihr euch notieren in den Notizen, 790 bis 760 vor Christus. Nun, trotz der Zeit eines geistlichen Abfalls war es politisch und wirtschaftlich eine Blütezeit. Nicht geistlich, aber politisch und wirtschaftlich. Jerobeam II., er expandierte, er hatte große militärische Erfolge und erreichte großen Wohlstand. Was die wenigsten wissen ist, Jona lebte gegen Ende von Elisas Dienst. Nun, vielleicht kannte er Elisa sogar persönlich. Eine jüdische Legende besagt sogar, dass er der Sohn der Witwe von Zarpat war, wo Elisa gegen Ende seines Lebens lebte. Aber es ist höchst unwahrscheinlich. Auf jeden Fall war Jona mit Elisas Dienst und seiner Botschaft vertraut. In Kapitel 4 zitiert er sogar Elia, die Worte von Elia. Nun, vielleicht war Jona selbst einer dieser Prophetenschüler, die es in dieser Zeit gab. Nun, man vermutet, Jona war Pi mal Daumen ungefähr 760 vor Christus in Ninive und er war ein Zeitgenosse von Amos und Hosea. Nun, ich möchte dich ermutigen, diese beiden Propheten zu lesen, während wir durch Jona durchpredigen. Vielleicht schaffst du es in dieser Woche Amos zu lesen und nächste Woche Hosea. Weil, warum solche Propheten? Sie geben uns so einen guten Einblick in die Situation des Volkes Gottes. Gott schickt nämlich einen Propheten nach dem anderen zu seinem Volk. Wir denken an Elia, an Elisa, nun, die sind vor kurzem gestorben, dann die Prophetenjünger, hier ist Jona und dann folgt Amos und Hosea, die stehen schon in den Startlöchern. Und was tut Gottes Volk? Sie kehren nicht um. Und nun hier in Jona, da schickt Gott einen Propheten mit einer Botschaft einmal nach Ninive zu den Heiden. Und die ganze Stadt tut Buße. Nun, als Hosea wenige Jahre später prophezeite, verstand das Volk Israel sehr gut, was Hosea sagte, als er sagte, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war. Oh, sie dachten an Ninive. Man könnte meinen, das ist hier, Jona ist hier Römer 9 bis 11. Nun, Gott reizt sein Volk zur Eifersucht durch die Umkehr der Heiden. Unfassbar. Nun, lass uns Vers 2 lesen. Dort sagt Gott, mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Nun, Ninive ist eine Stadt, die vor langer, langer Zeit erbaut wurde. Der erste Gewalthaber auf Erden, Nimrod, erbaute Ninive. Es ist eine Stadt mit einer langen Tradition. Ninive war eine große Stadt in Assur und erst später durch Sanherib wurde sie zur Hauptstadt von Assyrien. Alex hatte vor 3 Wochen schon erwähnt, dass Assyrien zu Jonas Zeit nicht auf der Höhe seiner Macht war. Es gab Hungersnot und Erdbeben und Sonnenfinsternis. Assyrien war geschwächt, weil sie intern mit Machtkämpfen beschäftigt waren. Und vorher und nachher war das Reich stark. Das sieht man sehr gut hier an dieser Karte. Während der Zeit von Jona ist Assyrien wirklich geschrumpft. Vorher war es größer und nachher wird es noch größer sein. Aber in der Zeit von Jona war Ninive nicht wirklich eine Bedrohung für Israel. 40 Jahre später, ja, da wurde es zur Bedrohung. 722 vor Christus eroberte Assyrien das Nordreich und führte das Nordreich in die Gefangenschaft. Und 150 Jahre später nach Jona wird Ninive von den Babyloniern erobert. Nun, wenn ihr zu den 2 Propheten Amos und Hosea noch einen dritten hinzufügen wollt, den ihr in der 3. Woche lest, dann könnt ihr Nahum lesen. Nahum ist ein Prophet, der fast ausschließlich nur gegen Ninive prophezeit, und zwar unmittelbar vor dem Fall von Ninive. Und Nahum 2 und 3 berichten über diesen Fall und kündigen ihn an. Nun, Gott sagt zu Jona, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Gott sendet Jona mit einer Botschaft nach Ninive. Nun, Jona wird mit einem Auftrag nach Ninive gesandt. Er hat einen Missionsbefehl. Nun, was Ninive braucht, sind nicht neue Brunnen. Was Ninive braucht, ist nicht ein besserer Medizinmann. Was Ninive braucht, sind nicht bessere Schulen, es ist nicht eine bessere Psychologie. Was Ninive braucht, ist ein Verkündiger, der ihnen das Evangelium bringt. Und deswegen sagt Paulus in Römer 10, Vers 14, wie sollen sie anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Nun, hier treibt der Herr der Ernte seinen Arbeiter hinaus nach Ninive. Nun, er wirft ihn buchstäblich aus dem Schiff und zur Not gebraucht er sogar einen Unterwasser-Expresskurier, um ihn dorthin zu bringen, wo er ihn hinhaben will. Nun, was soll Jona verkündigen? Er soll Gerechtigkeit und Gnade verkündigen. Er soll verkündigen, dass Gott ein Richter ist und er soll verkündigen, dass Gott ein Retter ist. Es ist dieselbe Botschaft, die sich von der ersten bis zur letzten Seite der Schrift durchzieht. Es ist dieselbe Botschaft, die Paulus auf dem Areopag in Athen verkündigte. Apostelgeschichte 17, Vers 30, da sagt Paulus, predigt in Athen und er sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Gott ist ein Richter und Gott ist ein Retter. Das Evangelium hat sich vor Christus und nach Christus nicht geändert. Es ist nur klarer geworden. Christus ist der Richter und Christus ist der Retter. Und das ist dieselbe Botschaft, die eine verlorene Gesellschaft nicht nur in Ninive, nicht nur in Israel, sondern hier mitten im Herzen von Berlin in unserer Gesellschaft herumbraucht. Eine Botschaft des Evangeliums. Gott ist ein Richter und Gott ist ein Retter. Nicht mehr und nicht weniger. Menschen müssen hören, dass Gott ein Richter ist, aber auch, dass Gott ein Retter ist. Und dann sagt Gott zu Jona, verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Nun, ihre Bosheit, die war sehr groß. Nahum berichtet über den Untergang von Ninive und beschreibt sie als eine blutbefleckte Stadt, voll Lüge und Gewalttat. Da ist Raub und Plünderung. Sie türmen die Erschlagenen zu Haufen. Eine Stadt, die voll ist von Hurerei und Zauberei. Nun, dieser Ausdruck, die Bosheit ist vor mich gekommen, den finden wir noch mindestens zweimal im Alten Testament. Und zwar dort, wo die Bosheit besonders groß war. Erinnert ihr euch? In Sodom. 1. Mose 18, Vers 21, Gott sagt, ich will, die Bosheit ist vor mich gekommen. Ich habe gehört und ich will sehen, ob es wirklich so ist. Im 2. Mose 3, Vers 9, die Sklaverei Israels in Ägypten. Gott sagte, ich habe gehört, die Bosheit ist vor mich gekommen. Nun, dieser Vers macht deutlich, Gott ist gerecht und Gott ist ein Richter. Gott definiert Gerechtigkeit. Niemand sonst legt fest, was Recht und Unrecht ist. Nicht der König von Ninive, nicht die Gesellschaft von Ninive, nicht die Menschen von Assyrien legen fest, was richtig und falsch ist, sondern Gott definiert Gerechtigkeit. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Das müssen wir lernen. Nicht unsere Gesellschaft definiert Gerechtigkeit. Nicht die Medien definieren Gerechtigkeit. Nicht der Mainstream definiert, was richtig und falsch ist. Auch nicht die Politik. Und es ist auch noch nicht einmal die demokratische Mehrheit, die bestimmt, was richtig und falsch ist. Sondern Gott definiert Gerechtigkeit. Und Gott fordert, Gott legt fest, was ist Gerechtigkeit? Man könnte sagen, er ist die Legislative, ja, der Gesetzgeber. Und Gott fordert Gerechtigkeit. Er ist die Judikative, er richtet. Aber Gott ahndet auch die Ungerechtigkeit. Er ist zugleich die Exekutive. Dieser Vers macht deutlich, Gott sieht und Gott hört. Gott sieht, was auf Erden vor sich geht, auch wenn er nicht immer sofort eingreift. Gott sieht, was Assyrien treibt, was in Ninive vor sich geht. Gott sieht alle Ungerechtigkeit und es kommt der Tag, an dem er sie ahndet. Gott ist die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht gleichgültig. Er sieht, was in der Ukraine geschieht. Er sieht, was in Israel und Gaza los ist. Er sieht jede Unterdrückung, jede Ungerechtigkeit. Er sieht, wenn du in der Schule Ungerechtigkeit ertragen musst. Er sieht die Verdrehung der Wahrheit, die du im Biologieunterricht lernen musst. Er sieht, wenn du schikaniert wirst. Er sieht, wenn du leidest. Er sieht jede Lügenpresse. Nun, obwohl das Buch Jona so kurz ist, nun quillt es regelrecht über voll der Eigenschaft Gottes. Nun, man sieht überall, Gott hört, Gott sieht, Gott ist allwissend, Gott ist allgegenwärtig. In diesen Versen sehen wir, dass Gott die Initiative ergreift, wenn es um Buße und um Errettung geht. Gott ergreift die Initiative, denen zu begegnen, die eigentlich sogar nicht mal nach ihm fragen. Und dann später, in den nächsten Versen und den nächsten Predigten, werden wir sehen, dass Gott allmächtig ist. Er schleudert einen Sturm auf das Meer. Er sendet einen Fisch. Er kann einem Fisch Befehle erteilen. Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Walisch, aber Gott kann mit dem Fisch reden und er sagt ihm, spuck Jona aus. Und er tut es. Wir sehen die Allmacht Gottes in der Rizinusstaude am Ende von Kapitel 4, in dem kleinen Wurm, den Gott unter der Erde führt, in einem gewaltigen Oststurm. Aber besonders sehen wir die Gerechtigkeit Gottes, weil ihm die Bosheit zu Ohren kommt. Er sieht sie. Und wir sehen die Gnade Gottes, weil er will retten. Nun, eigentlich sollte Jona aufatmen und einen Freudensprung tun und sagen, endlich, Halleluja, preis den Herrn, Gott greift endlich ein. Nun, aber irgendwie hält sich seine Begeisterung in Grenzen. Warum ist das so? Es steht nicht explizit in Vers 2, aber Jona hat es geschnallt. Und die Antwort finden wir später in Kapitel 4, Vers 2, am Ende des Buches. Jona weiß, nun Gott schickt mich nach Ninive, ihnen Gericht anzukündigen, weil er ihnen gnädig sein will, weil er sie retten will. Nun, ihr könnt gerne umblättern, zwei Seiten oder eine. Zu Kapitel 4, Vers 2. Und dieser Satz, der kommt aus dem tiefsten Herzen Jonas. Nun, man könnte fast meinen, der beste Seelsorger, Gott selbst, schafft es, das Innerste, die Motive Jonas, die tief unten im Herzen sind, wirklich ans Licht zu bringen. Und dieser Satz erklärt alles. Dieser Satz erklärt, warum Jona tut, was er tut. Jona Kapitel 4, Vers 2. Ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war? dem ich durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig, von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Nun, so widerwillig und zähneknirschend Jona gepredigt hat, ich denke, so widerwillig und zähneknirschend hat er diese Worte über die Lippen gebracht. Nun, wollte Jona nicht, dass Gott gnädig ist? Oh doch, er wollte es. Aber er wollte nicht, dass er anderen gnädig ist. Das ist die Eigenschaft Gottes, die Jona nicht mochte. Er ignorierte diese Eigenschaft. Er wollte dieser Eigenschaft entkommen. Er kennt Gottes Wesen. Nun, in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, da klingt so 2. Mose 34, Vers 6 mit, als Gott vor Mose ausrief und sagt, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Nun, Jona, er zitiert hier sogar seinen Prophetenkollegen Joel wortwörtlich. Joel 2, Vers 13. Nun, Joel hat ungefähr 20 Jahre vor Jona diese Worte an Israel gerichtet. Und Jona kannte das Buch Joel. Es ist nämlich Wort für Wort exakt zitiert. Joel sagt dort, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird. Israel kehrt nicht um auf diese Botschaft. Aber wisst ihr, wer umkehrt? Ninive kehrt um. Unfassbar. Es scheint, dass diese beiden Eigenschaften Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes, gegensätzlich sind. Wie kann Gott gerecht und gnädig sein zugleich? Die Antwort finden wir im Römerbrief. Es ist Jesus Christus. Jesus Christus hat den Zorn Gottes getragen. Davon hatten wir vorhin in den Liedern gesungen. Und er kann gnädig sein und deswegen vergeben. Nun, wenn du dem gerechten Gericht Gottes entgehen willst, dann geht es nur durch Christus. Christus ist die sichere Arche vor dem Gericht Gottes. Christus ist derjenige, der dich rettet vor dem Zorn Gottes. Lass dich retten von ihm. Kapituliere vor ihm. Hesekiel 33, Vers 11, dort sagt Gott Folgendes über sich selbst, über sein Wesen. Gott sagt, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Wusstest du, dass Gott es liebt, gnädig zu sein? Gott liebt es, zu vergeben. Gott liebt es, dir zu begegnen wie dem verlorenen Sohn, dich, den elenden Sünder, in seine Arme zu schließen und dich nach Hause zu bringen. Aber du musst Buße tun. Du musst umkehren. Du musst zu ihm laufen und ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Und auch wenn du ganz tief bei den Schweinen angekommen bist, wo du denkst, dass es nicht noch tiefer gehen würde, auch von dort kannst du umkehren und zu Gott kommen. Er schämt sich nicht, dich in seine Arme zu nehmen. Warum? Weil er es liebt, gnädig zu sein. Jona kannte diese Theologie. Jona kennt diese Eigenschaft Gottes, aber er mag diese Eigenschaft Gottes nicht. Er mag nicht, dass Gott bestimmt, wem er gnädig ist und wem nicht. Nun, das Kennen der Eigenschaft hilft Jona nicht. Es ist ihm nicht von Nutzen. Es hat keine Auswirkungen auf sein Leben. Im Gegenteil, Jona, man könnte sagen, er ist wie der zweite verlorene Sohn, der immer zu Hause geblieben ist, aber seinen Vater doch nie gekannt hat. Aber jetzt läuft Jona, dieser zweite verlorene Sohn, doch weg von zu Hause. Lasst uns Vers 3 lesen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona ist ein schlechtes Beispiel für selektives Hören. In der deutschen Übersetzung kommt der Auftrag Gottes und die Umsetzung von Jona nicht so stark herüber. Aber wörtlich sagt Gott zu Jona: Steh auf und geh nach Ninive. Und Jona, Vers 3, Jona stand auf und floh nach Ninive, nach Tarsis. Nun, Jona, er gehorcht, aber nur halbherzig. Er steht auf, aber er tut nicht, was er soll. Vielleicht kennst du das von deinen Kindern. Du sagst ihnen so nach dem Mittagessen, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, kannst du etwas Süßes haben. Nun, was hören deine Kinder? Selektives Hören? Sie hören Süßigkeiten, aber irgendwie hören sie die Hausaufgaben nicht. Ungefähr so ist Jona. Das ist selektives Hören. Nur hören, was man will. Und selektives Hören ist gefährlich. Es führt immer tiefer und tiefer. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Autor hier 4-mal in diesem Kontext das Wort "er ging hinab, 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 er stieg hinab" gebraucht. 2-mal in Vers 3. Da heißt es, er ging hinab nach Jaffa. Und dann wird es noch einmal erwähnt, aber es wird anders formuliert, dasselbe Wort. Er bezahlte sein Fahrgeld, Jona, und er stieg hinab in das Schiff. Also es ist noch nicht dort, wo er ganz unten im Schiff war, sondern einfach, er ging nach Jaffa und dann stieg er in das Schiff hinab. 1, Vers 5, Jona stieg hinab in den untersten Schiffsraum und schlief fest ein. Und dann landet er am allertiefsten Tiefpunkt. Im Fischbauch sank er hinab zu den Gründen der Berge. Also dieses selektive Hören führt immer mehr hinab, bis es ganz unten angekommen ist. Immer tiefer. Das kann dir auch passieren, dass du selektiv hörst und es bei dir bergab führt. Gottes Geist überführt dich, eine sündige Gewohnheit zu lassen, etwas zu ändern in deinem persönlichen Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie. Und du magst es nicht. Du ignorierst es. Das ist nicht viel anders, wie vor Gott auf der Flucht zu sein. Nun, Jona, er soll nach Ninive, aber er will nach Tarsis. In der nächsten Karte sehen wir, dass Ninive ungefähr in Richtung Norden, Nordosten liegt. Es sind ungefähr 3 bis 4 Wochen Fußmarsch Richtung Nordosten. Tarsis, da wo Jona hin will, ist in der entgegengesetzten Richtung. Und man muss sogar über Wasser. Tarsis ist der entfernteste Ort im Westen des Mittelmeers. Einige Ausleger, die gehen davon aus, dass es ein Ort in Spanien ist. Einige der ersten Christen hielten es für Karthago, die bedeutende Stadt der Antike im heutigen Tunesien, Nordafrika. Nun, wo auch immer Tarsis nun lag, Tarsis wird noch einmal erwähnt in 1. Könige 10, Vers 22. Und dort wird gesagt, dass in den Tagen Salomos, da gab es eine Flotte von Tarsis Schiffen. Nun, Salomo hatte eine Kooperation mit Hiram, dem König von Tyros. Und es heißt dort, dass alle 3 Jahre kehrten diese Tarsis Schiffe zurück und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Nun, auch wenn man den Winter wegen dem Reisen abziehen muss, so war es ein weiter Weg hin und zurück für einen kleinen Einmaster, auf dem Jona unterwegs war, der zwar ein Segel hatte, der aber immer in Küstennähe fuhr, sodass man sehr schnell an die Küste herangehen konnte. Nun, was tut Jona? Was waren die Optionen? Was hättest du vielleicht getan, wenn du nicht nach Ninive gehen wolltest? Nun, Jona, er könnte einfach zu Hause bleiben und nichts tun. Einfach das ganz normale Leben weiterführen. Gott hat geredet, er ignoriert, tut nichts. Könnte er machen. Er könnte, Option 2, er könnte nach Ninive gehen, aber nicht predigen. Nun, vielleicht einfach ein bisschen Sightseeing machen. Und zwar weniger Tourismus, sondern Gerichtstourismus. Das tat er nachher tatsächlich. Er wartete ab und wollte zuschauen, wie Gott die Stadt vernichten würde. Nun, wahrscheinlich dachte er, Gott würde es so tun wie bei Sodom und Gomorra. Denn es heißt in Kapitel 4, Vers 5, dass er sich östlich der Stadt niederließ, um zu sehen, wie es der Stadt ergehen würde. In der Hoffnung, ein spektakuläres Drama, Feuer fällt vom Himmel und verzehrt die Stadt. Nun, er hätte nach Ninive gehen können, ohne zu predigen, aber Jona tut nichts davon. Er will nach Tarsis. Was um alles in der Welt reitet ihn, nach Tarsis zu gehen? Obwohl die Israeliten nicht wirklich Wasserratten waren. Sie waren nicht die großen Seefahrer. Ihnen war das Festland viel lieber. Und doch will er lieber mit dem Schiff ans Ende der Welt. Nun, er bezahlt eine ungeheure Summe Geld für diesen Platz. Das war nicht die Titanic mit 2200 Menschen an Bord. Nun, es war brutal eng auf diesem kleinen Schiff und trotzdem gab es keine Economy-Preise. Der Platz war begrenzt, dieses kleine Schiff, nun wahrscheinlich war die Crew nicht größer wie 20 Mann, Maximum. Warum will er ausgerechnet nach Tarsis? Nun, um hin und wieder zurückzukommen, wissen wir von Salomos, würde vermutlich 3 Jahre brauchen. Nun, er plant berechnend, Jona. Er legt sich die Bausteine so zusammen, dass er ein klein wenig ungehorsam ist und dadurch ist der große, eigentliche Ungehorsam nicht mehr so schlimm. Das heißt, er will seinen eigentlich großen Ungehorsam rechtfertigen. Er denkt sich, ich werde einen kleinen Ungehorsam in Kauf nehmen, und dann kann ich gar nicht mehr zurück. Selbst wenn ich zurück wollte, ich bin auf See, ich kann nicht mehr zurück. Das heißt, er rechtfertigt sein Handeln. Er baut sich seine Argumente so zusammen, dass sein Ungehorsam gar nicht so schlimm ist. Und es ist auffallend, dass der inspirierte Schreiber, wahrscheinlich Jona selbst, können wir davon ausgehen, dass er in diesem einen Vers 3-mal Tarsis wiederholt. Das heißt, der Schreiber, Jona wahrscheinlich nachher später selbst, will deutlich machen, die ganze Betonung liegt auf Tarsis. Schaut nochmal hinein, Vers 3. Da heißt es, er will von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis fliehen. Er will nach Tarsis. Das hatte er schon zu Hause festgelegt, noch bevor er nach Jaffa runterkam. Nun, er muss ja, das war schon sein Ziel, schon zu Hause. Er muss planen. Er plante, mindestens 3 Jahre weg zu sein von zu Hause. Das heißt, irgendwie das ganze Zuhause aufgeben, jedem untervermieten, sorgen, dass nichts mehr da vermodert oder länger sogar. Und dann wird das 2. Mal Tarsis erwähnt und dann geht er nach Jaffo hinab und er findet dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Nun, vermutlich sucht er so lange ein Schiff, bis er eins findet, das nach Tarsis fuhr. Vielleicht dachte er sogar, oh, das ist eine offene Tür. Gott hat Gelingen geschenkt. Nun, selbst wie jemand zu sagen pflegte, ein offener Aufzugschacht ist eine offene Tür. Und man stürzt hinein. Nun, und dann wird das 3. Mal Tarsis hier erwähnt. Er bezahlt sein Fahrgeld, steigt ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Nun, das schlechte Gewissen hat ihn schon ein wenig geplagt. Das kann man sich vorstellen, nicht wahr? Das würde dich auch plagen. Hoffentlich. Gott sagt etwas und du tust genau das Umgekehrte. Aber er dachte sich, nun, wenn ich erst mal an Bord bin und das Schiff ist losgefahren, dann kann ich gar nicht mehr zurück. Dann wird das schlechte Gewissen einfach aufhören. Er hätte überall hinfahren können. Er hätte nach Ägypten fahren können. Er hätte nach Griechenland fahren können. Er will ans Ende der Welt. Er kannte Psalm 139 von David. Will ich vor dir fliehen, zur Morgenröte nach Osten. Und dann sagte er, würde ich in die entgegengesetzte Richtung gehen, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Genau da will er hin, Jona. Sagt David, so würde auch dort deine Hand mich führen. Jona plant berechnend einen kleinen Ungehorsamsschritt, um den großen Gehorsam nicht ausführen zu müssen. Nun, vielleicht kennst du das auch. Es passt dir nicht, was Gott von dir erwartet, und du denkst, diesen kleinen Ungehorsam gehe ich ein, und dann kann ich ja nicht mehr zurück. Selbst wenn ich wollte, geht es nicht mehr. Das war Jonas Idee. Das ist keine gute Idee. Du meinst, du könntest Gott überlisten. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Und ich denke, genau das ist der Grund, warum Jona so tief sinkend zurückgebracht wird. So demütigend, als Fischfutter im Bauch eines Fisches. Nun, Gott hätte alle Möglichkeiten gehabt, um Jona zurückzumanövrieren. Er hätte ihn an Land spülen können, er hätte das Schiff verhindern können, aber nein, Gott lässt ihn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Wisst ihr, was Gott sagt? Nun, ich denke, er sagt ungefähr, Jona, du willst mich überlisten? Nicht wirklich, oder? Du denkst, du wärst schlauer wie ich? Nun, ich lasse mich nicht verspotten. Jona kennt Gottes Eigenschaft. Er hat eine astreine Theologie, aber er mag diese bestimmte Eigenschaft Gottes nicht. Dass Gott entscheidet, wem Gott gnädig ist und wem nicht. Nun, Gott soll gnädig sein, aber seinem Volk und nicht den Heiden. Dabei war die Rettung der Heiden schon immer im Ratschluss Gottes. Aber Israel wollte dieses Monopol für sich behalten. Sie wollten ein Patentrecht darauf haben, wem Gott gnädig ist und wem Gott nicht gnädig ist. Sie wollten entscheiden, wer darüber bestimmt. Aber Gott hatte schon von Anfang an Israel bestimmt, zum Licht für die Heiden zu sein. Gott wollte schon immer die Nationen retten durch sie. Aber Israel beansprucht Gott für sich alleine. Und das ist der Weg, das ist auch der Grund, warum Gott zu ihnen sagt, ich werde den Weinberg von euch wegnehmen, das sagt Jesus in Matthäus 21, und ihn anderen Weingärtnern verpachten, welche ihre Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. In diesem Kontext sagt Jesus, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem Volk, aber da steht wörtlich Ethnos, das heißt, wird überall in Matthäus mit Heiden übersetzt. Nun, das Reich Gottes wird von euch, Israel, genommen und Heiden gegeben werden, die dessen Früchte bringen. Nun, seit Pfingsten ist die Gemeinde das Instrument Gottes, den Missionsauftrag auszuführen, Jünger zu machen, bis an die Enden der Welt. Und wisst ihr, es ist nicht von ungefähr, Gott tut nichts aus Zufall. Es ist nicht von ungefähr, dass Gott mit der Heidenmission in Jaffa beginnt. Dort, wo Jona abgehauen ist. Nämlich als Petrus im Haus des Gerbers war, das kann man heute immer noch besichtigen oder zumindest etwas, was davon übrig ist, wer in Israel ist. Da begegnet er Petrus und holt ihn zu Cornelius. Nicht erstaunlich? Aus Jaffa, demselben Ort, auf dem Jona fleht. Nun, allerdings ist die Verstoßung Israels zeitlich begrenzt. Paulus sagt in Römer 11, Vers 25 und 26, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Jona mag diese Eigenschaft Gottes nicht. Er will sie ignorieren. Er will sie ausblenden. Er will ihr entkommen. Aber er ist wie in einem schlechten Albtraum. Er versucht davonzulaufen und er kommt nicht vom Fleck. Er kann nicht abhauen. Gottes Eigenschaft zu kennen, sie aber nicht zu lieben und sie nicht zu leben, ist nicht von Nutzen. Im Gegenteil, es führt immer tiefer in die Verblendung. Geht nochmal zurück in Kapitel 4 von Jona. Nun, Jona hatte sich vom Erbrechen des Fisches erholt. Also nicht Jona hatte erbrochen, sondern der Fisch hatte erbrochen und ihn ausgespuckt. Nun, nachdem er sich erholt hatte und widerwillig in Ninive angekommen war und gepredigt hatte, nachdem er zähneknirschend seinen Auftrag beendet hatte, ist er am Ostufer der Stadt und wartet auf den Untergang der Stadt. Und wisst ihr, was geschieht? Jona kann nicht mehr klar denken. Schaut euch an, Kapitel 4. Und wir finden hier einen Dialog, wo er mit Gott zürnt. Vers 3. Jona sagt, nimm meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott antwortet, da sprach der Herr, Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Und dann kommt die Rizinusstaude, der Wurm und der Ostwind. Vers 8, Jona, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Und Gott sprach wieder zu ihm, Vers 9, und sagte, Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Und Jona, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Es war nicht die Sonne, die ihm das Hirn verbrannt hatte. Nun, auch er war schon vor seinem Sonnenstich zornig auf Gott. Der Grund, warum Jona nicht mehr zwischen Recht und Unrecht unterscheiden konnte, war, dass er Gottes Eigenschaft kannte, aber sie nicht mochte. Und erst recht nicht nach ihr lebte. Nun, für Jona waren Dinge falsch, die für Gott richtig waren. Es heißt, es war böse in seinen Augen, dass Gott gnädig war. Jona, hörst du dir überhaupt zu? Was ist los mit dir? Es ist böse, du regst dich auf, dass Gott gnädig ist. Du kannst nicht mehr unterscheiden, was richtig und falsch ist. Jona erkannte Gott und er hatte keine Gotteserkenntnis. Und genau das ist die Diagnose, die sein Prophetenkolleg Hosea, den ihr lesen sollt, den sein Prophetenkolleg Hosea über Israel erteilt. Hosea Kapitel 4, Vers 1. Gott bemängelt dort und sagt, ich habe einen Rechtsstreit mit den Kindern Israels, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Gott kündigt dieses Gericht an. Nun, Jona, er leidet unter derselben Krankheit wie sein Volk, obwohl er ein Prophet war. Er kannte die Wahrheit, aber er hatte keine Liebe. Nun, das Wort Liebe hier, das ist sehr spannend, das ist das Wort Chesed. Ja, hatten wir in den letzten Sonntagen, glaube ich, schon hin und wieder gehört. Das wird mit Gnade oder Güte übersetzt, im Englischen loving kindness. Und es ist dasselbe Wort, das Jona in Kapitel 4, Vers 2 sagt, Herr, du hast Güte. Und er sagt es zähneknirschend. Joel sagt es voller Dankbarkeit und sagt, Herr, du bist ein gnädiger Gott. Voller Erbarmen. Jona leidet unter derselben Krankheit. Er hat keine Liebe, kein Chesed zu den Leuten aus Ninive. Und Jona, er kennt Gott, aber er hat keine Gotteserkenntnis. Man könnte meinen, Jona ist in der Wüste unterwegs. Er hat einen Krug voller Wasser und er verdurstet selbst dabei. Deswegen ist das Gericht Gottes über Lehrer, die die Wahrheit kennen, sie aber nicht selbst anwenden, so gravierend, weil sie sich täuschen. Sie sehen den Spiegel und sie vergessen, wie sie waren, drehen sich um und gehen weg. Gottes Wesen, Gottes Eigenschaft zu kennen, aber nicht zu lieben und nicht zu leben, es wird deinen Verstand verfinstern, so dass du nicht mehr unterscheiden kannst, was ist richtig und was ist falsch. Und für dich werden Dinge richtig sein, die für Gott falsch sind und andersherum. Für dich sind Dinge falsch und bei Gott sind sie richtig. Du kannst nicht mehr klar denken. Und das liegt nicht an einem Sonnenstich, sondern es liegt an einem Mangel daran, Gottes Eigenschaften nicht zu lieben, sie nicht wertzuschätzen und sie nicht zu leben. Nun, was kannst du tun? Wie kannst du vorgehen? Ich komme zum letzten Punkt, zum dritten Aspekt. Wir haben gesehen, dass Gott gnädig und gerecht ist. Wir haben gesehen, dass Gottes Eigenschaft zu kennen, dass es gut ist, aber dass es von keinem Nutzen ist. Und nun wollen wir sehen, was ist denn von Nutzen? Nun, von Nutzen ist, Gottes Eigenschaft zu lieben und zu leben. Und ich möchte bei diesen beiden Eigenschaften Gottes bleiben, bei Gerechtigkeit und bei Gnade, weil es die Eigenschaften sind, die in den ersten drei Versen so deutlich hervorkommen. Und es sind die Eigenschaften, die Jona so sehr aufregen. Ich nehme an, du wirst sagen, ich habe keine Schwierigkeit mit Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Vielleicht würdest du sagen, oh, ich stimme voll zu. Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Was kann man da nicht verstehen? Alles klar. Nun, Psalm 89, Vers 15 sagt schon, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Ja, Gott ist gerecht und Gott ist gnädig. Aber es mag so manche Momente geben, wenn wir Gottes Gerechtigkeit in Frage stellen. Nun lass mich dir ein paar Fragen stellen. Fällt es dir schwer, die Gerechtigkeit Gottes in Leid anzuerkennen? Vielleicht in ungerechtem Leid. Vielleicht bist du nicht betroffen wie Paul und Anita, von denen wir vorhin gehört haben, durch den Tod eines Kindes, so gravierend. Aber es ist anderes Leid. Oder vielleicht hast du selbst beim Zuhören vorhin über David gedacht, wie kann Gott dieses arme, unschuldige Kind, das in Ehebruch geboren wird, richten und sterben lassen? Und unsere Gerechtigkeitssensoren, die geben Alarm. Zweifelst du manchmal an der Gerechtigkeit Gottes? Haderst du vielleicht, weil Gott unsere Gesellschaft ihrer eigenen Begierde überlässt? Römer 1, Vers 24. Es tut weh, das mit anzusehen, aber ärgert es dich? Nun, es ist Gott, der sie sich selbst überlässt. Ärgert dich Gottes Langmut, wenn er sein Gericht zurückhält und noch nicht ausübt? Thomas Watson, er sagt, Gottes Gerechtigkeit ist wie ein schlafender Löwe. Am Ende wird der Löwe erwachen und gegen den Sünder brüllen. Ein guter Vergleich. Nun, lass mich dir noch ein paar Fragen stellen. Misst du mit zweierlei Maß? Das heißt, solche, die dir wehtun, solche, die nicht zu deinen Freunden gehören, da wünschst du dir, dass Gott seine Gerechtigkeit walten lässt, lieber heute wie morgen? Aber wenn es um deine eigenen Sünden geht, dann deckst du sie immer mit viel Gnade zu. Spielst du die Gerechtigkeit gegen die Gnade aus? Nun, vielleicht bewertest du in deinem Inneren die Gnade höher wie die Gerechtigkeit und denkst, die Gnade ist wichtiger wie die Gerechtigkeit. Nun, dann spielst du die gegeneinander aus. Meinst du vielleicht, dass du gegen die Gerechtigkeit Gottes immun bist, weil du unter Gnade lebst? Nun, das dachten Ananias und Sapphira auch. Ärgert dich die Gnade Gottes? Nun, natürlich würde es dich nicht ärgern, wenn Gott dir gnädig ist. Aber ärgert es dich, wenn Gott anderen mehr Gnade gibt? Hat er nicht das Recht dazu? Ärgert es dich, wenn Gott keine Gnade gibt. Wir meinen manchmal, Gnade wäre ein Menschenrecht. Alle verdienen Gnade. Alle hätten denselben Anspruch auf Gnade. Das macht Gott deutlich, dass dem nicht so ist. Ärgert es dich, wenn du in deinem Alltag an Grenzen stößt und hören musst, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Nun, vielleicht denkst du, von der Perspektive habe ich es noch nie so gesehen. Aber genau das ist es. Gott sagt, ich habe dir Gnade gegeben. Vielleicht willst du ein Verteiler der Gnade Gottes sein. Nun, vielleicht frag dich mal, willst du vielleicht manchmal festlegen, wer Gnade bekommen soll und wer nicht? Hast du bei dir so einen eingebauten Maßstab der Gnade? Nun, dieser verdient ein wenig mehr Gnade. Nun, der andere, der hat sein Kontingent an Gnade schon vollkommen ausgeschöpft. Nun, deine 3-jährige Tochter ist vielleicht so süß und du gibst ihr so viel Gnade. Und deinem Ehepartner, der verdient keine Gnade mehr. Nun, erst wenn wir erkennen, dass wir Gnade bedürfen, dann werden wir willig, Gnade weiterzugeben. Wenn wir Gnade als Geburtsrecht ansehen, dann verpassen wir die Gnade, wie Jona. Aber diejenigen, die sie als unverdient erachten, sie bekommen Gnade. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Ich glaube, es stammt auch von Thomas Watson. Er sagt, Gnade ist eine Gabe an eine gefallene Menschheit. Sie ist so gefallen, dass sie nicht einmal die Axt der Gerechtigkeit heben kann. Sie ist so verdorben, dass sie ihre eigene Natur nicht ändern kann. Gegenüber Gott so abgeneigt, dass sie ihn von sich aus nie suchen wird. So Blindheit, so blind, dass sie ihn nie sehen kann. So taub, dass sie ihn niemals hören wird. So tot, dass es Gott selbst ist, der ihr Grab öffnen muss, um sie von dort heraus in die Auferstehung zu führen. Nun, der Kampf um die Eigenschaften Gottes, sie werden unser ganzes Leben anhalten. Dieser Kampf wird unser ganzes Leben dauern. Und es geht nicht darum, sie zu kennen, sondern es geht darum, sie zu lieben und sie zu leben. Das ist die Herrlichkeit Gottes, das Wesen Gottes zu kennen und zu lieben. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Abschnitt im Buch Jona. Herr, er lehrt uns so viele Aspekte. Ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Geist überführst, wo wir Eigenschaften Gottes zwar kennen, aber unfähig sind, sie in unserem alltäglichen Leben anzuwenden. Herr, zeige du unsere blinden Flecken auf, die wir nicht sehen. Überführe uns dort, wo wir deinem Wesen aus dem Weg gehen, weil uns irgendetwas daran stört. Vater, hilf uns, die Schönheit deines Wesens zu sehen. Hilf uns, die Herrlichkeit deiner Eigenschaften zu sehen. Da ist kein Widerspruch, keine Sünde, keine List, sondern du bist ein gerechter Gott und ein rettender Gott. Herr, möge das Lesen und das Hören, das Studieren deines Wortes dazu führen, dass du uns kostbarer wärst, dass wir dich inniger lieben, dass wir dich tiefer schätzen, dass wir uns mehr an dir erfreuen, dass wir dich aufrichtig anbeten und mehr zu dir fliehen, als von dir wegfliehen. Herr, bewahre uns vor dem Trugschluss, dich zu kennen, ohne dich zu lieben. Herr, du bist ein Richter und ein Retter. Du liebst Gerechtigkeit und Gnade. Du liebst es, Menschen zu retten, bußfertige Sünder mit deiner Gnade zu übergießen. Und Herr, wenn heute Morgen hier Sünder sind, die deine Gnade nicht angenommen haben, so bitte ich dich, dass du sie aufstörst. Herr, dass sie sich aufmachen wie der verlorene Sohn, dass sie vor dir kapitulieren, dass sie eingestehen, dass sie Sünder sind, dass sie um Gnade und um Errettung flehen und beten. Herr, du bist treu und gerecht. Du vergibst unsere Sünden. Herr, ich bete darum, dass wir deine Gerechtigkeit und deine Gnade reflektieren mögen, dass wir gute Verwalter der Gnade Gottes werden, die deine Gnade nicht zurückhalten, sondern Botschafter deiner Gnade sind. Amen.